Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Optimismus ist Pflicht, eine Welt zwischen Hoffen und Bangen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und konzipiere, organisiere, moderiere für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale. Angefangen habe ich damit 2005. Wir sind in der 30. Folge. Sollten Sie den einen oder anderen Vortrag verpasst haben, die meisten haben wir in Ton dokumentiert. Wo? Das finden Sie in diesem schönen Faltkärtchen hier. Da gibt es eine Internetseite der Hochschule, da finden Sie die ganzen 29 Vorgängerfolgen und aus dieser Folge kommen dann die Vorträge auch nach und nach ins Netz. Ich glaube, Tonaufnahmen sagt man heute nicht mehr. Heute sind es, glaube ich, Podcasts. Ja, dann sind sie sofort elektrisiert und wollen es haben. Also, da gibt es das. Es ist in diesem Semester für mich so ähnlich wie in dem davor und manchmal schon. Ich denke mir so ein Thema aus und während des Semesters dieses Thema immer aktueller und aktueller. Das war nicht so geplant und sollte das an mir liegen, dann ziehe ich es gern zurück. Ja. Aber ich fürchte, da ist keine Beschwörung durch mich am Werk. Also, wir, glaube ich, sind häufig gerade zwischen Hoffen und Bangen. Heute haben wir zu Gast Harald Kirchner. Harald Kirchner arbeitet beim Südwestfunk, Rundfunk. Als Redakteur hat er lange Jahre Nachrichten gemacht. Da haben Sie ihn womöglich das eine und andere Mal schon am Bildschirm gesehen, im Fernsehen. Insbesondere diejenigen, die schon ein bisschen längere Laufzeit haben unter uns, werden sich noch an ein komisches Projekt in Stuttgart erinnern. Das hieß Stuttgart 21. Da haben Sie womöglich Herrn Kirchner des Öfteren gesehen in ARD-Brennpunkten und sonstigen Sendungen, weil er nämlich einer der Verkehrsexperten des Senders ist. Harald Kirchner hat studiert Philosophie, Germanistik und dann volontiert bei dem Sender, bei dem er heute noch arbeitet. Ich glaube, er gehört zu den, wenn ich das so sagen darf, alten Schlachtreußern dieser Vortragsreihe. Ich glaube, er war tatsächlich fast schon von Anfang an dabei und immer wieder. Und das ist doch auch schön. Ja, wie immer werden wir im Nachgang des Vortrags miteinander, wenn Sie wollen, ins Gespräch kommen. Sie können dann Fragen stellen. Damit die auf dem Podcast auch zu hören sind, werde ich sie kurz wiederholen, weil wir von den Lautsprechern abnehmen und Ihre Stimmen im Saal nicht so laut sind, dass man das auf die Aufnahme kriegt. Aber jetzt erstmal wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Harald Kirchner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Die Lautstärke ist okay. Gut, wunderbar. Ja, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es freut mich sehr. Danke. Ja, der Journalismus in der Gesellschaft. Ich möchte mal mit einer kleinen Anekdote beginnen aus der Anfangszeit meiner Zeit beim Fernsehen, als ich angefangen habe, auch über über Landespolitik zu berichten. Ich war da auf einer Pressekonferenz im Nachgang einer Finanzausschusssitzung. Es ist eher ungewöhnlich, dass nach einer Finanzausschusssitzung des Landtages eine Pressekonferenz ist. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Es war ewig her. Jedenfalls hat der Minister davon gesprochen, dass im schlimmsten Falle, im Worst Case, wie er sagte, 300 Millionen Euro fällig werden und um diese Summe ging es. Und wir haben die Berichterstattung so gestaltet, wir hatten eine lange Meldung vorneweg und dann einen O-Ton. O-Ton heißt Originalton und ist also einfach eine Aussage dieses Politikers, eher ein kurzes Ding. Und er hat da im schönsten Dialekt davon gesprochen, dass es im Worst Case halt 300 Millionen seien. Und das Ganze wirkt ein wenig grotesk und wir haben es laufen lassen und haben ein bisschen geschmunzelt dabei. Am nächsten Tag steige ich aus der Straßenbahn, klingelt das Telefon, Sekretärin der Nachrichtenredaktion ist, Herr Kirchner, rufen Sie sofort im Finanzministerium, der Herrn Dr. Mayer an, ist dringend. Und da dachte ich, Gott, nee, blöd, wird es kritisiert, aus dem Zusammenhang gerissen, ungut dargestellt. Und habe mich also auf eine harte Kritik gefasst gemacht Und dann sagte Herr Dr. Meyer: Ah, Herr Kirchner, schön, dass Sie anrufen. Hätten Sie heute Mittag Zeit, mit dem Minister zu speisen? Und aha, interessant. Ja, gern. Und dann saßen wir also zusammen beim Mittagessen. Er hatte seinen Abteilungsleiter, der für Haushaltsangelegenheiten zuständig ist, dabei. Der hat das für seine Vorgänger gemacht, der macht es immer noch. Also ein altes Schlachtross im Finanzministerium. Und wir sprachen über Zahlen und alles Mögliche und Gott und die Welt. Ein sehr vergnügliches Mittagsmahl. Und es gab kein Wort der Kritik. Das hat mich dann auch gewundert, weil ich mich auf was anderes eingestellt habe. Warum erzähle ich das? Jetzt nicht, weil ich erzählen will, dass ich mit dem Minister gespeist habe, das wäre ein bisschen billig und das wurde später dann auch eher, kam dann öfter mal vor, dass man mit Ministern mal redet bei einem Glas Wein. Mittags natürlich nicht, mit einem Glas Wein, abends dann schon. Man sitzt oft mit Politikern zusammen, Hintergrundgespräche und sowas, das ist durchaus üblich im politischen Journalismus. Aber warum sage ich das? Es geht um zwei Dinge, die ganz wesentlich sind für den Journalismus. Es ist einerseits die Distanz und andererseits die Nähe. Ich hatte mit dem Minister vorher keinen großen Kontakt, nur auf Pressekonferenzen am Rande des Plenums. Erst als ich ihm ein bisschen auf die Füße getreten bin und er ein schlechtes Bild abgab, war es ihm wichtig, sich mit mir auszutauschen. Ein direkter Kontakt, auch mal informell, ist für Journalisten einfach ziemlich wichtig. Nur so kommt man auch an Einschätzungen, Informationen, die man nicht nur via Pressemitteilung oder Konferenz erhält. Es geht nicht nur um ganz konkrete Informationen, sondern es geht auch darum, sein Gegenüber einschätzen zu lernen. Wie tickt das Gegenüber? Wie agiert er? Was für ein Typ ist das? Es geht auch darum, Vertrauen aufzubauen. Denn dann erzählt der andere auch deutlich mehr, als wenn man überhaupt sich persönlich nicht kennt. Also Vertrauen ist im Journalismus auch eine wichtige Größe. Derjenige, der über den berichtet wird, der möchte schon wissen, wem er was sagt. Das war jetzt der Aspekt der Nähe. Der andere Aspekt ist natürlich die Distanz. Alle Journalisten, die über Politik berichten, denen ist klar, dass Kommunikation im politischen Raum immer interessegeleitet ist. Kein Politiker trifft sich mit einem, weil er einen nett findet, sondern weil er seine Sicht der Dinge pushen will. Es werden informell auch mal Dinge gestreut, die manchmal ungern offen gesagt werden. Es wird auch versucht, einen zu instrumentalisieren. Es kommt alles vor. Das liegt in der Natur der Dinge. Das ist völlig normal. Wenn ich mich mit jemandem von der einen Partei treffe, sollte ich das tunlichst natürlich auch mit den Leuten von der anderen Partei treffen. Das machen Journalisten für gewöhnlich auch. Man lernt im Beruf schnell, dass man nicht alles für bare Münze nehmen kann, was einem im jovialen Gespräch so untergejubelt wird. Das ist auch die Gefahr im Einzelgespräch immer größer, weil es besteht eine Vertrautheit, es wird einem quasi in dem Siegel der Verschwiegenheit etwas mitgeteilt und muss man mal abchecken, wie ticken denn die anderen so, was läuft da, was wabert da, ist es eine Information, die man ernst nehmen kann oder wie geht man mit ihr um? Das sind einfach so handwerkliche Dinge, die sich auch aus der Erfahrung ergeben. Ich möchte einfach nur erzählen, dass es die Quintessenz dieser Anekdote, die ich beschrieben habe, ist einfach dieses Spannungsfeld zwischen Distanz und Nähe. Ich brauche die Nähe, ich brauche aber auch die Distanz. Dessen muss man sich bewusst werden. Wenn ich es jetzt einfach mal so sage, also meine Erfahrung, ich habe es 20 Jahre lang gemacht über Politikberichten, meine Kollegen, auch die Printkollegen, man ist in der Landespressekonferenz ja eine Gruppe, trifft sich eigentlich jeden Tag bei Pressekonferenzen im Plenum und so weiter, wird man immer neutraler eigentlich. Also irgendwo macht jeder sein Kreuzchen hinterher bei einer Wahl, aber wenn man umgeht mit den Leuten, ist eigentlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, eigentlich bei allen Kollegen, die da sind, dass die eigentlich relativ neutral werden. Einfach deswegen, weil man immer mit allen redet. Es gibt überall Leute, die relativ vernünftig unterwegs sind, überall Leute, die es nicht sind. Und da hat man einfach ein professionelles Verhältnis langsam dazu. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch eigentlich auf die meisten Kollegen zutrifft. Ich war auch in Berlin öfter ausgeliehen im Bundestag und die Kollegen sind da eigentlich auch so drauf. Es gibt wenige, die sehr stark mit einer Ideologie unterwegs sind. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich erzähle es hier, weil es oft die Frage gibt, wie unabhängig können Journalisten sein? Es gibt den Verdacht, Journalisten sind zu nah dran, die gehören schon zu denen, über die sie berichten. Sie würden mit denen da oben unter einer Decke stecken. Diesen Vorwurf gibt es. Es ist für Journalisten extrem wichtig, nah dran zu sein, aber eben in der Rolle des Beobachters. In einem Satz könnte ich es so formulieren: Ich bin immer dabei, aber ich gehöre nie dazu. Die Geschichte von Nähe und Distanz ist nicht ganz trivial, denn es gibt immer weniger Journalisten, die genau so ihre Arbeit machen können. Online-Journalismus zum Beispiel findet im Wesentlichen am Schreibtisch statt. Die Kolleginnen und Kollegen können kaum mehr vor die Tür gehen und Leute treffen. Telefon und Videoschalten sind kein Ersatz für persönliche Gespräche. Ein ganz neues Feld eröffnet sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Der Kölner Express zum Beispiel hat inzwischen ganze Artikel, die von künstlicher Intelligenz geschrieben worden sind. Im Lokaljournalismus, vor allem im lokalen Sport, gibt es schon länger, also was man öfter, dass man Programme verwendet, wo man bestimmte Ergebnisse einfach in eine Tabelle pfriemelt. Das ist reine Handwerksarbeit, das ist, macht eigentlich sonst, hat man früher eine Sekretärin gemacht, dass sowas KI macht, halte ich für vollkommen unproblematisch. Aber wir werden noch herausfinden müssen, ob es tatsächlich zu einem Paradigmenwechsel auch in den Medien führt, der Einsatz von KI. Ich weiß es nicht. Möchte hier aber das Gesamtbild des Journalismus weiten, denn es gibt natürlich mittlerweile ganz andere Probleme, die den Journalismus in seiner Stellung in der Gesellschaft betreffen. Er steht unter massivem, teilweise physisch unter Druck. Ich hätte auch eine andere Geschichte gehabt, mit der ich den Vortrag hätte eröffnen können. Ein Kollege von mir, mehrere Jahre Korrespondent in Südafrika für die ARD. Und Südafrika hat eine Kriminalität, das ist unglaublich. Auch das ARD-Studio Johannesburg sollte man besser nicht zu Fuß verlassen. Das ist einfach zu gefährlich. Hat er 5 Jahre gemacht, kam da unbeschadet durch. Seine brenzligste Situation hat er dann allerdings hier in Stuttgart erlebt. Da war er auf einer Querdenker-Demo. Da waren zwar Sicherheitsleute dabei, man geht da gar nicht mehr als Reporter alleine hin, das ist schlicht zu gefährlich geworden, aber auch da wurde beschimpft, bespuckt und man versuchte ihn auch noch anzugreifen. Also da war er ziemlich konsterniert, dass er 5 Jahre Südafrika völlig ungestreift überlebt hat, aber plötzlich in Stuttgart auf dem Wasen ziemliche Probleme kriegt. Also das ist das Spannungsfeld zwischen vierter Gewalt und der Hetze und die angebliche Lügenpresse. Von interessierter Seite wird gerne gestreut, dass die Presse unglaubwürdig sei. Immerhin, die Statistik sagt, dass das Vertrauen in der Bevölkerung immer noch groß ist. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hinkriege. Ich habe nämlich mal eine Statistik mitgebracht. Ich hoffe, Sie können es lesen, wunderbar. Das ist mal so eine Gesamtstatistik, fand ich ganz putzig. Also das größte Vertrauen genießt die Polizei, dann das Bundesverfassungsgericht, die Verbraucherzentrale, dann Stiftung Warentest und dann kommen immerhin sozusagen wir. Immerhin ganz schön. Dann die Bundesregierung, Tageszeitungen, Bundestag, Wirtschaft, Gewerkschaften und private Rundfunksender. Dieses Bild, also es gibt verschiedene Umfragen, die ähnliche Bilder ergeben. Also im Moment ist es dann noch ganz gut, dass wir zumindest als Presse einigermaßen noch Vertrauen genießen, im Gegensatz zu dem, was oftmals gerne behauptet wird. Die Rolle des Journalismus wird in Feierstunden immer noch hochgehalten. Zuletzt hat der Bundespräsident anlässlich des 100. Geburtstages von Rudolf Augstein die Rolle einer unabhängigen Informationsvermittlung wieder hingewiesen. Journalismus steht aber oft unter Druck. In gewisser Weise ist das aber auch ganz natürlich. Journalismus soll informieren, aber auch aufdecken. Er soll den Mächtigen auf die Finger schauen, soll ein Korrektiv bilden. Das ist die Idee der vierten Gewalt. Damit eckt man natürlich auch an und man muss damit leben, dass diejenigen, über die man berichtet, nicht immer glücklich darüber sind. Wie wichtig unabhängige Medien sind, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es so ziemlich das Erste ist, was in autoritären Staaten unter die Räder gerät. Man konnte auch sehen, wie in Polen oder auch Ungarn versucht wird, die Pressefreiheit einzuschränken. Aber auch hier gibt es immer wieder den Versuch der Einflussnahme. Die AfD will zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz abschaffen. Die jungen Liberalen wollen das im Übrigen auch immer mal wieder. Das ist Standardprogramm auf Parteitagen von jungen Liberalen, die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen zu fordern. Also es ist nicht nur die AfD. Das ZDF existiert nur, weil dem damaligen CDU-Kanzler Adenauer die ARD zu links war. Er wollte einen eigenen Kanal, auf den man Einfluss nehmen konnte. Das hat allerdings nicht ganz funktioniert. Es gab auch Gerichtsurteile dazu. Das hat nicht richtig geklappt. Das ZDF ist kein rechter Sender und ist kein CDU-Sender, obwohl das die Intention war. Also muss man schon sehen, die Politik versuchte Einfluss zu nehmen. Auch ich kenne das aus dem persönlichen Erleben, war auch schon beim Intendanten vorzitiert worden, weil ein Politiker über einen Beitrag von mir nicht zufrieden war, der unterstellt hat, ich würde falsche Tatsachen behaupten. Der Intendant hat sich das Ding angeguckt und gesagt, finden wir jetzt eigentlich nichts dran und das ist nichts passiert. Genau so soll es sein. Die dürfen sich beschweren, das sollen sie auch. Heißt ja nicht, dass die sich nicht äußern sollen zu dem, was wir tun. Das tun die natürlich. Als politischer Korrespondent trifft man die am nächsten Tag im Landtag wieder und die erzählen einem schon, was sie von einem halten. Also das gibt schon eine Rückmeldung. Aber eben auch der Sender guckt, wenn es offizielle Beschwerden gibt. Und da stellt sich auch schützend vor ein, wenn tatsächlich man keinen Mist gebaut hat. Wenn man den getan hat, dann ist immer ein bisschen blöd. Aber wenn man sorgfältig gearbeitet hat, passiert in der Regel nichts. Journalisten werden häufig nicht sonderlich gemocht, eben weil sie kritisch hinsehen und nicht alles für bare Münze nehmen. Das bringt natürlich immer diejenigen gegen einen auf, über die kritisch berichtet wird. Auch bei Unternehmen wird meist nicht verstanden, dass Journalisten nicht dazu da sind, Werbebroschüren zu illustrieren. Da herrscht oft das Missverständnis vor, dass Journalisten der verlängerte Arm ihrer eigenen PR-Abteilungen sind. Der Druck, der heute auf Medien ausgeübt wird, ist enorm. Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen durch die Medien nicht richtig informiert. Die Medien stehen also allgemein in der Kritik. Es ist von Mainstream-Medien die Rede, die bestimmte Themen nicht berichten würden, die sogar manipulativ wären. Ich will im Folgenden versuchen, die Arbeitsweise von Medien zu skizzieren und anhand dessen die Kritik, die an ihnen geübt wird, auch einzuordnen. Ich nehme das mal da weg, sonst muss man auch nicht. Black, ja. Ich möchte auch noch etwas zur Begrifflichkeit sagen. Es wird meist ganz pauschal von den Medien gesprochen. Der Begriff ist natürlich pauschal und schließt den ganzen Printbereich mit Qualitätsmedien, Boulevard, Fachzeitschriften und den dazugehörigen Online-Angeboten ein, genauso wie Hörfunk, Fernsehen, Streamingdienste von öffentlich-rechtlichen wie auch privaten. Also es ist ein sehr, sehr heterogenes Bild. Aber die Angebote sind teils nicht vergleichbar, aber trotzdem wird stets pauschal von den Medien gesprochen. Auch ich mache das. Ich will den Begriff die Medien immer dann benutzen, wenn es um Sachverhalte geht, die weitestgehend alle diese Angebote betreffen. Denn es gibt Standards, die für alle gelten. Trotzdem muss man im Blick haben, dass man eine Bildzeitung und eine Süddeutsche nicht in einen Topf werfen kann. Ich möchte mich gleich dem Begriff Mainstream-Medien zuwenden und an diesem ein paar fundamentale Regeln des Journalismus darstellen. Der Begriff Mainstream-Medien ist inzwischen ein Kampfbegriff derer, die das Vertrauen in Medien allgemein zerstören wollen oder genauer gesagt in die Medien, die sie kritisieren. Der Vorwurf lautet, die sogenannten Mainstream-Medien berichten alle das Gleiche und vor allem, sie würden von außen gesteuert und wollen dem Volk eine bestimmte Sicht der Dinge aufzwingen. Der Begriff Volk wird heute immer häufiger bemüht. Ich spreche da lieber von Bevölkerung. Wer nun alles genau steuert, variiert je nach Verschwörungstheorie. Könnte man den Begriff Mainstream-Medien noch neutral betrachten, würde er vielleicht etwas sehr Gutes beschreiben. Nämlich, dass die meisten Medien Realität als Realität anerkennen. Ohne ein Beispiel zu nennen. Wenn Journalisten verschiedener Medien auf eine Pressekonferenz gehen, wäre es ziemlich merkwürdig, wenn sie jeweils etwas völlig anderes berichten würden. Der Gegenstand ist ja jeweils derselbe. Nehmen wir das sogenannte Heizungsgesetz. Darüber wurde breit berichtet. Kern der Berichterstattung ist, was steht im neuen Gesetz und was heißt es für diejenigen, die es betrifft. Das ist die rein sachliche Grundlage für die Berichterstattung und das sollten eigentlich auch alle mehr oder weniger Gleiches berichten. In der Einschätzung, ob dies nun ein gutes Gesetz ist oder ein schlechtes, das ist wiederum eine Frage der Interpretation. Und diese Interpretation wird jeweils mit Sachargumenten unterstützt und unterschiedlich bewertet. Der eher linksorientierte Taz, also die Tageszeitung, fand das Gesetz besser als die eher konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es werden jeweils unterschiedliche Experten zitiert, die unterschiedliche Bewertungen abgeben. Zugrunde aber liegen jeweils Fakten. Gerade Zeitungen haben jeweils eine Haltung, die sie auch kommunizieren. Die FAZ konservativ, liberal, die Süddeutsche ein wenig links davon, die Taz eher links, das kann man so weiter treiben. Im Prinzip haben die alle ihre Haltung, die nicht geheim ist, sondern ganz offen zutage liegt. Bislang ist man davon ausgegangen, dass die meisten Menschen über so viel Medienkompetenz verfügen, dies einschätzen zu können. Auch Regionalzeitungen haben Haltungen, die treten nicht immer so deutlich hervor. Da ist aber auch die Leserschaft gefordert, sich schlicht durch das Lesen eine eigene Einschätzung zu bilden. Das ist am leichtesten, wenn man die Kommentare der jeweiligen Blätter liest, da wird die Haltung der Blätter formuliert. Ich möchte einschieben, ich rede hier meist von Zeitungstiteln, das gilt natürlich in gleicher Weise für alle Online-Medien und für elektronische Medien insgesamt. Ganz entscheidend ist ein wichtiges Prinzip des Journalismus. Es ist die Trennung von Bericht und Kommentar. Die Fakten sollten, wie ich vorher gesagt habe, bei allen die gleichen sein. Die Bewertung kann dann unterschiedlich ausfallen. Deshalb wird ein Kommentar immer separat vom Bericht gestellt. Hier gibt es durchaus auch nationale Eigenheiten. In Deutschland steht unter den Kommentaren in der Regel der Name des Verfassers. Der Kommentar ist die individuelle Meinung. In Großbritannien steht unter den Kommentaren kein Name. Denn die Meinung, die kundgetan wird, ist die des jeweiligen Blattes. Natürlich gibt es auch haufenweise Kolumnisten, also gerade wenn Sie Guardian oder so mal angucken oder die Times, Kolumnisten rauf und runter, aber der Leader ist ohne Namen, weil es die Meinung der Zeitung ist. Der Spiegel übrigens hat früher auch keine Autorennamen abgedruckt. Also da sprach immer der Spiegel, nicht Autor XY. Das war dem Spiegel ganz wichtig. Das ist erst sehr viel später gekommen, dass die Autoren des Spiegels unter den Artikeln genannt worden sind. Inzwischen finden Sie auf spiegel.de Kommentare und Kolumnen ohne Ende. Das ist schon fast inflationär. Das hängt auch mit der zunehmenden Personalisierung zusammen. Alles muss mit einem Namen und einer Person verbunden werden. Man glaubt damit, das Publikum direkter ansprechen zu können. In vielen Zeitungen steht nicht mehr nur der Name unter dem Kommentar, es gibt auch das Bild des Verfassers. Das sind die subtilen Veränderungen in der verzweifelten Anstrengung, die schwindenden Reichweiten der meist traditionellen Zeitungen in den Griff zu bekommen. Wenn von Mainstream-Medien die Rede ist, geht es nicht nur um scheinbar einheitliche, gar gesteuerte Berichterstattung, sondern ein Vorwurf ist auch, dass bestimmte Themen überhaupt nicht vorkommen, dass eine ganze Themenwelt schlicht totgeschwiegen werde. Ich will jetzt nicht versuchen, vergeblich Verschwörungstheoretiker von der Seriosität von Qualitätsmedien zu überzeugen, will vielmehr auf die üblichen Standards für die Auswahl von Themen eingehen. Ich persönlich komme aus dem Nachrichtengeschäft und da gibt es einfach Nachrichtenkriterien, die fast überall Anwendung finden. Das wichtigste Kriterium ist eine Nachricht von allgemeinem Interesse. Das ist bei einem Erdbeben oder einem großen Naturkatastrophen insgesamt ziemlich offensichtlich. Auch bei großen politischen Ereignissen ist der Nachrichtenwert evident. Komplizierter wird es dann bei den B-Themen. Zum Beispiel, ab wie vielen Toten kommt ein Unfall in die Sendung. Da gibt es eine sehr unsentimentale Vorgehensweise. Je näher daheim, desto weniger sind nötig. Je weiter weg, desto mehr. Ein anderes Kriterium ist zum Beispiel, ob ein lokales Einzelereignis über den jeweiligen Fall hinausweist. Schließt zum Beispiel eine alteingesessene Bäckerei in einem Ort. Ist das ein Beispiel für einen allgemeinen Trend? Dann kann man auch in einer Nachrichtensendung über so einen anscheinend einzelnen Fall berichten. Das macht man immer mehr, gerade diese direkte Ansprache, diese Personalisieren. Bäcker Meier muss leider schließen, weil es kommen keine Leute mehr, kaufen billig im Supermarkt oder sonst irgendwie. Das ist dann auch vom Erzählen des Beitrages, sowohl im Fernsehen, man sieht den Bäcker, der traurig seinen Laden dicht macht, oder auch in Printmedien ist es so, dass dann halt steht, Bäcker Meier hat ein Problem, aber nicht nur er, bla bla. So ist die Struktur, damit über dieses persönliche Beispiel versucht man auch eine Nähe zu generieren, um den Leser bei der Stange zu halten, beziehungsweise den Zuschauer. Und zwar das teilweise in Nachrichten bei 1,30ern so, dass man ein Beispiel haben wollte. Und dann auch gesagt haben, habt ihr noch alle Tasten im Schrank. Das Allgemeine zu erzählen ist kompliziert genug, da kann ich Herrn Meier nicht auch noch mit dem O-Ton reinbringen, weil schlicht die Zeit zu kurz ist. Also, das ist zum Beispiel ein Kriterium. Wann kommt es in eine Hauptnachrichtensendung? Wie wird es bewertet? Wann kommt es in Lokalteil? Ist natürlich nicht immer alles eindeutig, völlig klar. Bei uns in der Redaktion wurde jeden Tag darüber diskutiert, was unbedingt in die Sendung muss und was nicht. Und was ist der Aufmacher, also der erste Beitrag in der Sendung, oder unter ferner Liefen? Was wird als Thema groß gespielt? Geht man mit dem ganz großen Besteck ran? Also nehmen wir mal an die Bäckerei. Mache ich da einen Beitrag über Bäcker Meier, dann einen allgemeinen Beitrag über die wirtschaftliche Situation im Bäckereigewerbe und wenn man es ganz dick machen will, dann hat man im Studio noch den Ökonomen, der sagt, übrigens, bald machen alle zu, ne? Also in der Struktur. In einer 15-Minuten-Nachrichtensendung ist so ein Auftritt natürlich nicht möglich. Habe ich aber eine Halbstundensendung, die einen magazinösen Charakter hat, dann ist es eher denkbar, dass ich eben dieses große Besteck sozusagen auffahre, ein Thema richtig breit mache, pars pro toto anfange, dann ins Allgemeine gehe und im Gespräch vertiefe. In der Viertelstunde macht man das nicht, da hat man allenfalls den Beitrag oder auch eine Meldung, eine Statistik zu sagen, in Deutschland haben im Jahr sowieso so viele Bäckereien dicht gemacht. Das ist also ungefähr die Vorgehensweise. Das große Thema, was im Kampfbegriff Mainstream-Medien impliziert, ist die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Medien. Ich habe vorher die Statistik gezeigt, die mir noch einigermaßen positiv stimmt. Allerdings wird die Glaubwürdigkeit immer hinterfragt. Es gibt viele Menschen, die wenden sich von den klassischen Medien ab und beziehen ihre Nachrichten aus sozialen Medien. Wobei auch hier oft klassische Medienangebote schlicht weitergeleitet werden. Es entstehen Filterblasen, die kaum mehr eine Vielfalt an Themen und Sichtweisen zulassen. Selbstregulierungsmechanismen gibt es faktisch in den sozialen Medien nicht. Also die haben zwar ihre Stellen, dass sie irgendwann mal was löschen, aber Selbstregulierungsmechanismen, wie es sie im Printbereich und bei uns gibt, die gibt es da nicht. Es ist einer der ganz wesentlichen Unterschiede zu den klassischen Medien. Hier gibt es diese Mechanismen. Zeitungen, Sender beobachten einander und sie reagieren aufeinander. Und vor allem, sie kritisieren sich gegenseitig. Anschaulich war das jetzt auch im Fall Aiwanger. Sie haben die Diskussion um den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern im August und September sicherlich mitbekommen. Der Süddeutschen Zeitung wurde ein Pamphlet mit offen rechtsextremen Pseudospäßen zugespielt, das aus dem Hause Aiwanger stammen sollte und beim 17-jährigen Hubert Aiwanger in der Schultasche gefunden worden ist. Es hat sich ein heftiger Streit entwickelt, ob es nun zulässig ist, ein Pamphlet eines Schülers jetzt mitten im Wahlkampf aus der Schublade zu ziehen. In meinen Literaturempfehlungen habe ich auch die Seite Übermedien genannt. Auf dieser Seite wird das Vorgehen der Süddeutschen Zeitung hart kritisiert. Geschrieben hat den Artikel Stefan Niggemeier. Er hat sich als Medienjournalist profiliert und er gilt durchaus auch als Institution. Ich empfehle Ihnen sehr die Lektüre dieses Artikels. Es wird darin besonders die Art der Berichterstattung kritisiert, nämlich, dass die Süddeutsche Zeitung implizit das Ziel verfolge, Aiwanger als einen Rechtsaußenpolitiker darzustellen, um ihm damit im Wahlkampf zu schaden. Zumindest erwecke der Stil des Artikels diesen Eindruck. Die Süddeutsche hat auf die Kritik, die von vielen Seiten gekommen ist, reagiert und eingeräumt, dass die Art der Darstellung so nicht gut gewesen sei. Sie blieb aber dabei, dass sie es für richtig hält, das Flugblatt und die Geschichte zu publizieren. Der Fall ist medienpolitisch ziemlich spannend. Hätte man die Geschichte etwa gar nicht veröffentlichen dürfen? Das wurde heftig debattiert. Immer wieder fiel der Begriff Verdachtsberichterstattung. Wie also ist die Süddeutsche Zeitung vorgegangen? Sie ist selbst nicht auf die Suche nach irgendeinem dunklen Fleck in der Biografie von Aiwanger gegangen. Das Pamphlet wurde ihr vielmehr zugespielt. Und zwar von einem ehemaligen Lehrer, der über die Aussagen Aiwangers bei einer Demonstration äußerst empört war. Aiwanger hatte auf einer Demonstration gegen das Heizungsgesetz in die Menge gerufen, man müsse sich die Demokratie wieder zurückholen. Das ist für jemanden, der demokratisch gewählt wurde, ein eher eigenartiger Satz. Er bedient die rechtspopulistischen Klischees und wurde prompt von rechtsgerichteten Besuchern auf der Demo bejubelt. Ist es trotzdem richtig, ein Pamphlet aus der Schulzeit zu publizieren? Die empörten Reaktionen, nicht zuletzt auch vom Zentralrat der Juden, legen nahe, ja. Die Süddeutsche hat betont, dass Aiwanger vor der Publikation mehrfach die Gelegenheit gegeben worden ist, Stellung zum Pamphlet zu geben. Darauf ist er allerdings nicht eingegangen. Hätte er sich geäußert und die Umstände erläutert, zum Beispiel, dass er nicht der Verfasser gewesen sein will, der Berichterstattung wäre weitgehend der Wind aus den Segeln genommen worden. Er hat sich allerdings als Opfer einer Kampagne dargestellt. Er ist in der Krisenkommunikation eigentlich ganz schlecht gewesen, hat eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Oder vielleicht doch nicht. Zumindest sind die Umfragewerte der Freien Wähler deutlich nach oben gegangen. Er hatte schon fast einen Märtyrerstatus. Die Landtagswahl hat diesen Trend bestätigt. Eines ist aus journalistischer Sicht wichtig. Ob sein Zuspruch nun steigt oder sinkt, es darf auf keinen Fall für den Journalismus ausschlaggebend sein, was genau die Veröffentlichung bewirkt, sofern die Berichterstattung an sich richtig ist. Wäre es die Intention der Berichterstattung gewesen, ihn zu Fall zu bringen, dann hätte es sich tatsächlich um eine Kampagne gehandelt. Roman Deininger, der Chefreporter der Süddeutschen Zeitung, der früher auch Korrespondent hier in Baden-Württemberg war, saß in einer Talkshow bei, ich glaube, es war sogar Anne Wille, und er stellte die Frage, man wirft ihm vor, mitten im Wahlkampf so ein Ding hervorzuziehen. Und er stellte die Frage, was hätte man denn gesagt, wenn das 6 Wochen nach der Wahl rausgekommen wäre? Durchaus eine relevante Fragestellung. Aber, und das ist für mich das Entscheidende, nicht nur Aiwangers Pamphlet wird diskutiert, auch die Art und Weise, wie über die Geschichte berichtet worden ist, ist Teil einer ernsthaften Diskussion. Das ist der Unterschied zwischen den klassischen Medien und dem, was auf Social-Media-Kanälen geschieht. Es gibt auch in der Presse durchaus Selbstregulierungsmechanismen. Es wird diskutiert und kritisiert. Jeder kann sich ein Bild davon machen, was und wie berichtet wird, und jeder kann aus der Nutzung von Medien für sich schließen, welchen er vertrauen möchte. Die Selbstregulierung ist doch eine feste Institution. Es gibt den Deutschen Presserat. Das ist ein Gremium, das von Medien selbst geschaffen worden ist und auch allgemein anerkannt ist. Mitglieder des Presserats sind Verlegerverbände, aber auch Journalistengewerkschaften. Der Presserat rügt auch ethisch problematische Berichterstattung. Die Rügen können abgerufen werden, alles ist transparent, man kann es sehen, die haben eine Homepage, das ist alles schön aufgelistet. Er legt auch ethische Standards für die Berichterstattung fest und er kann von jedem angerufen werden. Der Presserat, also wenn man sich benachteiligt fühlt oder eine Geschichte für nicht statthaft hält, kann man sich an den Presserat wenden und ihn bitten, eine Rüge auszusprechen, wenn der dem nachkommen will. Der Presserat rügt auch Presseveröffentlichungen, ja, sagte ich. Das sind freilich keine Gerichtsurteile. Aber es gibt eben Standards, die von seriösen Medien geachtet werden. Die Bild-Zeitung hat es noch nie gejuckt, die kassieren eine Rüge nach der anderen vom Presserat und ändern ihre Berichterstattung nicht. Es gab eine Phase, da war die Berichterstattung etwas weniger krawallig, jetzt allerdings ist der Ton der Bild wieder deutlich schärfer geworden. Jüngst ist ein Roman erschienen von Benjamin von Stuckrad-Barre, im Titel Noch wach, der diese Thematik aufnimmt, durchaus lesenswert. Es gibt außerdem auch noch die öffentlich-rechtlichen Sender, die von Rundfunkräten kontrolliert werden. die Idee, öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland zu gründen, hatten die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Intention war, dass ein Massenmedium nicht zu Propagandazwecken missbraucht werden sollte. Die Nazis hatten das Radio als eine äußerst gute Propagandawaffe gebraucht. Bei den neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunkhäusern sollte die Kontrolle weder beim Staat noch bei privaten Investoren liegen, sondern bei den Menschen, die ihn auch finanzieren, also bei allen Bürgern. Daher wurden die Rundfunkräte eingerichtet, in denen relevante Gruppen aus der Gesellschaft versammelt sind. Das sind dann Gewerkschaften, Künstlerverbände, Kirchen, Landfrauen, Politiker sind darin, ziemlich breites Portfolio an gesellschaftlichen Gruppen. Ob das immer zeitgemäß ist, kann man sich fragen. Die Zusammensetzung wurde auch immer mal wieder geändert. Man kann sich natürlich schon fragen, klappt das immer mit der Kontrolle? Ist die adäquat? Sind die auch richtig besetzt, die Rundfunkräte? Darüber kann man durchaus streiten. Ja? Aber es gibt eben dieses System der Kontrolle von außen. Es erlaubt eben auch, dass Missstände erkannt werden können. Das heißt häufig, dass die Öffentlich-Rechtlichen unter dem Einfluss der Politik stehen. Sagen wir mal so, das hätten manche Politiker sicherlich gern. Wie gesagt, es gibt eine Partei, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz abschaffen will. Und auch nicht wenige, vor allem ostdeutsche Ministerpräsidenten, versuchen auch Einfluss zu nehmen, inzwischen schlicht, indem sie den Geldhahn abdrehen wollen. Berühmt geworden ist der Fall des damaligen ZDF-Chefredakteurs Nikolaus Brender, dessen Amtszeit sollte verlängert werden. Das hat allerdings dem damaligen Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern nicht gefallen. Brender war ihnen zu links. Im ZDF-Fernsehrat hatten die Politiker eine Mehrheit, der Chefredakteur wurde rausgeworfen. Das hatte allerdings zur Folge, dass das Bundesverfassungsgericht einen neuen Staatsvertrag für das ZDF forderte, in dem weniger staatsnahe Institutionen sitzen. Das heißt, es kann Missstände geben, aber es gibt auch Wege, diese Missstände zu beheben. Insgesamt heißt es, bei den sogenannten Mainstream-Medien gibt es Kontrollmechanismen, die gibt es in den sozialen Medien so nicht. Ich möchte noch einmal hervorheben, für die Presse ist ihre eigene Glaubwürdigkeit das wichtigste Kapital. Genau deshalb versuchen insbesondere rechtsgerichtete Kreise, diese Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Stichwort Lügenpresse. Das ist insofern durchaus gefährlich, weil wir inzwischen in so etwas wie ein postfaktisches Zeitalter geraten zu sein scheinen. Das heißt, selbst nachweislich falsche Behauptungen werden schamlos öffentlich vertreten. Eines der berühmtesten Beispiele gab der ehemalige und womöglich bald wieder US-Präsident Donald Trump. Gleich bei seiner Inauguration hat er eine Lüge in den Raum gestellt. Er behauptete, dass zu seiner Inauguration deutlich mehr Leute gekommen seien als zu der von Barack Obama. Das ist vielleicht nicht die schlimmste Lüge, aber sicherlich eine der dreistesten. Denn auf jedem Bild, das von dieser Veranstaltung gemacht worden ist, ist klar zu sehen, dass es weniger waren. Das interessierte den Präsidenten aber nicht. Eine Sprecherin erdreistete sich dann, von Alternative Facts zu sprechen, alternative Fakten. Das ist schlicht ungeheuerlich, insbesondere wenn so etwas von staatlicher Seite kommt, vom Staatsoberhaupt des mächtigsten demokratischen Staates der Erde. Das ist ein Paradigmenwechsel, denn es handelt sich eigentlich noch nicht einmal um das, was man eine Lüge nennt, denn dass es eine Lüge ist, war damals für absolut jeden erkennbar. Ich gebe hier noch ein plakatives Beispiel. Es gab ein berühmtes Foto, auf dem der sowjetische Diktator Josef Stalin mit seinem Konkurrenten Leo Trotzki zu sehen ist. Trotzki ging ins Exil und wurde schließlich ermordet. Stalin wollte die Erinnerung an ihn auslöschen, auch indem er dieses bekannte Foto manipulieren ließ. Trotzki wurde schlicht wegretuschiert. Stalin wollte sein Volk damit belügen, so tun, als hätte es den Mann gar nicht gegeben. Wenn ich etwas vertuschen will, dann will ich nicht, dass der andere merkt, dass ich etwas vertusche. Insofern ist auch der, der lügt, dem Prinzip der Wahrheit verpflichtet, denn er will ja nicht, dass die Lüge als Lüge erkannt wird. Wenn aber Trump für jeden ersichtlich eine unwahre Behauptung aufstellt, dann verlässt er die Sphäre von Wahrheit und Lüge. Das ist dann die Sphäre des Postfaktischen. Das retuschierte Bild Stalins hat noch eine zweite Komponente und da nähert er sich Trump wieder an. Für die Masse gab es einfach ein Bild von Stalin. Dass Trotzki nicht mehr drauf war, wird vielen nicht bewusst gewesen sein. Für diejenigen, die wussten, dass er ursprünglich drauf war, war das Herausretuschieren natürlich auch als Machtdemonstration Stalins zu verstehen. Es hieß einfach, ich kann dich nicht nur töten, ich kann dich auch aus der Geschichte radieren. Was Trump versucht hat, auszuradieren, ist das Konzept von Wahrheit an sich. Wenn man keine gemeinsame Datengrundlage hat, also schlicht und einfach Fakten, auf die sich alle einigen können, dann ist ein rationaler Diskurs nicht mehr möglich. Dann ist alles nur noch eine Frage des Glaubens. Was halte ich für wahr und was nicht? Vielleicht, weil es meinem Weltbild nicht kompatibel ist. Im politischen Diskurs ist dann nicht von Glauben die Rede, sondern von Meinung. Für gewöhnlich ist man davon ausgegangen, dass vernunftbegabte Menschen sich eine Meinung aus der Einschätzung von Fakten bilden. Im heutigen Diskurs ist der Rückbezug auf die Meinung aber eine Immunisierung gegen Argumente. Das ist meine Meinung, heißt es oft. Wenn man Fakten schlicht nicht zur Kenntnis nehmen will, ähnlich verhält es sich mit dem Rückbezug auf Gefühle. Das ist eine heiklere Angelegenheit. Gefühle hat man oder man hat sie nicht. Auf Gefühle hat man keinen Einfluss. Deshalb kann man auch nicht gegen sie argumentieren. Auch Gefühle entziehen sich dem rationalen Diskurs. Das liegt in der Natur der Sache. Im gesellschaftlichen Diskurs werden immer wieder die religiösen Gefühle angesprochen. Wir erinnern uns an die Mohammed-Karikaturen. Die haben Proteststürme in der muslimischen Welt ausgelöst und haben als Begründung für Terrorismus herhalten müssen. Aber wie sakrosankt können religiöse Gefühle sein? Können sie als Grund für ein Verbot von Mohammed-Karikaturen herhalten? Aber auch jenseits der Religion wird immer mehr mit Gefühlen argumentiert. Es gibt immer mehr Menschen, die sich darauf berufen, dass durch die Benutzung von bestimmten Worten, auch im Zitat oder in einer satirischen Darstellung, Gefühle verletzt werden. Daraus wollten diese Leute dann folgern, dass manche Worte oder auch eine bestimmte Art zu sprechen nicht mehr erlaubt sein soll, eben weil Gefühle verletzt werden. Nochmals, Gefühle zu verletzen ist insofern besonders schlimm, weil die Betroffenen sich gegen ihre eigenen Empfindungen ja nicht wehren können. Und warum sollten sie das auch? Allerdings fragt es sich, wie viel Rücksicht muss oder darf eine Gesellschaft auf Gefühle nehmen? Denn mit dem Rückzug aufs Gefühl entzieht man sich der Diskussion. Der Rückzug aufs Gefühl ist sozusagen das Totschlagargument in einer Diskussion. Das Gefühl kann dadurch auch zu einer Waffe im Diskurs werden, eine nämlich, die den Diskurs beendet. Ich möchte so einen ganz kleinen Exkurs machen zum Thema Wahrheit. In der Philosophie wurde der Wahrheitsbegriff schon immer diskutiert. Wissenschaftstheorie heute geht den Wahrheitsbegriff etwa folgendermaßen an. Der Mensch ist nicht in der Lage, letztgültige Wahrheiten zu generieren, ganz einfach, weil er durch seine Sinne, seine Wahrnehmung begrenzt ist. Der Mensch ist schlicht nicht der liebe Gott. Wie also etabliere ich Fakten? Ich will mit einem Beispiel das versuchen zu erklären. In frühen Vorstellungen von der Welt war diese eine Scheibe. Irgendwann hat man beobachtet, dass es so etwas wie eine Erdkrümmung gibt. Man hat den Himmel beobachtet, Aufzeichnungen gemacht. Das heißt, man hat Phänomene beobachtet und festgestellt, dass die Theorie von der Scheibe so nicht stimmen kann. Man entwickelte dann die Theorie, die Erde sei eine Kugel. Man hat weiter beobachtet und diese Theorie mit immer neuen Daten bestätigt. Dass die Erde eine Kugel ist, gilt heute als Faktum. Mit göttlicher Gewissheit lässt sich die Theorie von der Kugel allerdings immer noch nicht bestätigen. Aber es gibt hinreichend Hinweise darauf, dass die Sache stimmt. Das Vorgehen von Beobachtung und dem Abgleich mit bestehenden Theorien nennt man Empirie. Das ist das Vorgehen in den Naturwissenschaften. Wir gehen im alltäglichen Leben nicht anders mit Fakten um. Wir beobachten und ziehen Schlüsse. Wir vergleichen Beobachtungen. Wir vergleichen diese Beobachtung mit den Beobachtungen von anderen und kommen so zu Urteilen. Das heißt, Fakten etablieren sich durch die Beobachtung von Phänomenen und deren Korrelation zu den bestehenden Theorien. Also selbst wenn ich nicht auf jede Frage auf dieser Welt eine Antwort habe, gibt es Möglichkeiten, verallgemeinerbare Fakten zu benennen. Diese müssen immer wieder neu bewertet werden. Wissen ist also nie vollständig und abgeschlossen, sondern es entwickelt sich. Der Mensch hat letztendlich immer mit Arbeitshypothesen gearbeitet. Auch wenn es hundertprozentiges Wissen nicht geben kann, so ist es doch möglich, ein hinreichendes Wissen zu generieren, mit dem ich Handlungsentscheidungen treffen kann. Das dient nur als klitzekleiner Exkurs zum Wahrheitsbegriff, weil auch dieser ja mittlerweile eher in der Diskussion ist. Wir erleben in letzter Zeit auch eine Veränderung darin, wie Fakten von vielen Menschen betrachtet werden. Es hat den Anschein, dass über alles so berichtet wird, als ob der Weltuntergang kurz bevorstehe. Es gibt natürlich epochale Krisen, Klimawandel, Ukraine-Krieg, heraufziehende Wirtschaftskriege, immer mehr Diktaturen und so weiter. Also es gibt Probleme, aber muss auch immer die Berichterstattung im Krisenmodus erfolgen. Wenn es eine Krise ist, gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit. Aber wenn man zum Beispiel Berichte über die Ampelregierung liest und sieht, dann scheint diese Regierung immer kurz vorm Kollaps zu stehen. Dass sich Koalitionen aber immer gestritten haben, scheint dabei völlig egal zu sein. Man kann diese Entwicklung aber auch im Kleineren sehen und das ist eigentlich das Spannendere. Denn über große Krisen, auch mit großer Geste zu berichten, ist zumindest noch nachvollziehbar. Selbst auf landespolitischer Ebene, die immer weniger Leute interessiert, geht es in jeder Pressemitteilung, egal zu welchem Thema, fast immer um einen Skandal. Ob es nun eine kleine Verwaltungsvorschrift ist oder ein Milliardenprojekt, es wird stets Alarm geschlagen. Die Pressesprecher der Fraktionen haben manchmal Mühe, dabei noch ernst zu bleiben, weil es manchmal absurde Züge annimmt. Was so albern klingt, folgt aber einer klaren Logik. Um mit einem Thema überhaupt noch aufzufallen, muss es auffälliger sein als andere. Das heißt, es wird immer lauter und schriller. Ohne Skandal geht es offenbar nicht mehr. Die Frage ist, warum? Aus meiner Erfahrung liegt es auch daran, dass das Interesse an einer regelmäßigen, vor allem sachorientierten politischen Berichterstattung gravierend nachlässt. Das ist ein Prozess, der schon lange anhält. Ich fürchte, wir hatten viele Jahrzehnte, in denen man es sich schlicht leisten konnte, sich nicht für Politik zu interessieren. Die politische Landschaft war stabil und welche Regierung nun gerade im Amt war, ließ sich eigentlich nur von sehr interessierten Menschen im tagtäglichen Leben ablesen. Es ist übrigens ein großes Problem der Politik, dass die Korrelation zwischen politischem Handeln und dem Wahrnehmen der Folgen von politischem Handeln meist weit auseinander liegen. Deshalb stehen gerne Politiker bei Bändchen durchschneiden alle auf dem Foto, weil das der einzige Punkt ist, wo politische Handlung in tatsächliche Sachhandlung übergeht. Das ist ein Konnex zu sehen. Das ist natürlich ein rein symbolischer Akt. Aber es ist die Schwierigkeit, zum Beispiel gerade, ich habe viele Verkehrsthemen gemacht. Wenn Sie mit Verkehrsthemen anfangen, Sie machen jetzt eine Entscheidung, die wird erst in 10, 20 Jahren irgendwas. Das heißt, die Entscheidung, die Minister XY getroffen hat, die Früchte dessen, trägt dann irgendjemand, der viel später ins Amt gekommen ist. Also das ist inzwischen, das Projekt Stuttgart 21 begann im Jahre 94. Also wir blicken jetzt auf eine Teileröffnung im Jahre 2025, so ist sie prognostiziert. Bis das Gesamtkunstwerk mit allen Nebendingen fertig ist, sind wir in den 2030er Jahren. Also das heißt, die große Zeitdimension, die zwischen politischer Entscheidung und wahrnehmbarem Handeln ist, relativ groß. Man kann auch daran sehen, dass Qualitätsmedien sich verändern und sich auch immer mehr einem Publikumsgeschmack anlesen, wenn man die Wortanteile in den Artikeln von Zeitungen anguckt. Die schwinden nämlich. Ich möchte Ihnen da mal, ich hoffe, ich kriege es hin. Das Blatt, ja, aber jetzt müsste noch das Passwort irgendwie gefunden werden. Dann kann ich es Ihnen sagen. Aber wir kriegen das hin. Sorry, ich hätte es vorher sagen sollen. Aha, wunderbar. Ne? Jetzt mache ich nochmal auf Blank, bis ich es irgendwo hingekriegt habe, wo es ist. Nein, das will er nicht. Schieben. Ja, ja, richtig, das mache ich. Einfach weit. Ah, here we are. Das ist eine Zeit aus dem Jahr, wann ist es? 71. Da sehen Sie relativ viele, viele, viele Zeilen, viel Text, viel Text. Weiß nicht, kann man es schieben? Ja, das kommt wieder zurück. Ja, gut, ich wollte jetzt woanders hin. So, das ist eine Seite, weitere Seite. Sie sehen also kleine Karikatur, zwei kleine Bildchen, ansonsten Text. Und hier nochmal Text, Text, Text. So sieht die Zeit heute aus. Riesenbild, alles ein bisschen luftiger, Schrifttypen ein Ticken größer. Und auch hier schön frei die Überschrift, dann ein riesiges Bild in der Mitte, unten noch eine Leiste mit ein paar Fotos. Riesenbild, da immerhin relativ starker Block. Aber so sieht das inzwischen aus. Das ist eigentlich die intellektuellen Zeitung. Halt schon weniger geworden. Also selbst da ist es ablesbar. Früher hat man solche Blätter als Bleiwüsten bezeichnet. Und es gab einfach weniger Bilder, ne? Sie können das aber auch an Fernseh- und Hörfunkprogrammen sehen und hören. Im Hörfunk ist der Wortanteil deutlich gesunken, es dudelt immer mehr und bei den Moderatoren geht es immer mehr um gute Laune als um Information. Das ist leider häufig auch in unseren Programmen so. Im Fernsehen lässt sich auch das auch daran ablesen, dass politische Magazine wie Monitor, Report oder Panorama längst nicht mehr direkt nach der Tagesschau laufen, sondern deutlich später. Diese Entwicklung hat sie in gewisser Weise noch verschärft. Sie lässt sich aber nicht mehr so einfach in bloß quantitativer Form ablesen, sondern auch in der Struktur, wie Themen inzwischen bearbeitet werden. Ich mache das mal wieder weg. So. Ich habe vorher in groben Zügen erwähnt, was Nachrichtenkriterien sind. Also ist etwas von allgemeinem Belang, sind viele Menschen von einer Nachricht betroffen und so weiter. Heute geht es immer häufiger nicht um den Nachrichtenwert, es geht neuerdings auch um den Gesprächswert. Der Unterschied ist, dass nicht mehr die allgemeine Bedeutung eines Themas Kriterium ist, sondern ob das Thema die Gemüter erregt, sprechen die Leute drüber. Daher der Begriff Gesprächswert. Boulevardmedien haben dem Gesprächswert immer einen sehr hohen Stellenwert beigemessen, also das Scheidungsdrama unter Filmstars und dergleichen. Das ist offensichtlich. Aber es gibt subtilere Verschiebungen, die ich für problematisch halte. Ich möchte ein Beispiel aus unserer 1930 SWR Aktuell-Sendung nennen. Es war vor längerer Zeit der Aufmacher, also der Einstieg in die Sendung, Brand im Kindergarten. Da habe ich lodernde Flammen vor mir, verletzte Kinder, ein riesiges Drama. Dem war aber nicht so. Es hat nachts gebrannt, niemandem ist irgendwas passiert. Die Brandursache war ein technischer Defekt. Also nicht etwa besonders brennbare Legos, die auch in anderen Kindergärten für Gefahr sorgen könnten. Es hat hohen Sachschaden gegeben. Kindergarten musste danach geschlossen werden. Im Beitrag war dann eine verzweifelte Erzieherin, Eltern, die jetzt keine Betreuungsmöglichkeit mehr hatten, die nicht wissen, wie sie zur Arbeit gehen können, wenn das Kind nicht versorgt wird. Das sind dann tatsächlich schlimme Probleme für die Betroffenen. Aber weist das über das Einzelereignis hinaus? In einer klassischen Nachrichtensendung hätte es noch nicht mal für eine Wortmeldung gereicht. Es wäre eine Geschichte für den Lokalteil einer Zeitung, da wäre sie gut aufgehoben. Wie gesagt, es wäre tatsächlich ein überregionales Nachrichtenthema, wenn dieser Brand exemplarisch für ein Problem in Kindergärten stünde. Also weil in allen Kindergärten besonders brennbare Klötze wären. Dem aber war es. Ein anderes Beispiel. Ich lese eigentlich täglich die Stuttgarter Zeitung und mir fällt dabei auf, dass die landespolitischen Themen immer weniger werden. Und im Lokalteil kommen auffällig viele Artikel über Restaurants, die gerade neu eröffnet haben, wie es anderen wirtschaftlich geht und wo die Suppe am besten schmeckt. Gastrokritiken gab es immer schon, nur der Anteil ist sprunghaft gestiegen. Für diese Entwicklungen gibt es ganz klare Gründe. Landespolitik gilt online geradezu als Klickgift. Alles, was über Lifestyle, Genuss und dergleichen geschrieben wird, wird dagegen sehr gut geklickt. Das heißt, die publizierten Inhalte orientieren sich unmittelbar an den Klickzahlen. Auch bei uns im SWR wird immer stärker darauf geachtet, was geklickt wird und was eben nicht. Und man reagiert darauf. Wenn etwas gut geklickt wird, dann wird es mehr davon geben. Es ist natürlich nicht neu, dass Medien sich an dem orientieren, was das jeweilige Publikum haben möchte. Das ist auch nachvollziehbar, weil man will ja nicht am Publikum vorbeischreiben oder senden. Mein Eindruck ist jedoch, dass sich dieser Trend beschleunigt und sich die Publikationen in ihrem Charakter stärker verändern, als das bislang der Fall war. Jetzt muss ich doch noch einen kleinen Schluck trinken. Schwupps. Ja. Letztendlich geht es auch hier um die inhaltliche Entkernung des Journalismus. Ist der Satz also wahr, dass einen die Medien verdummen wollen? Ich würde jetzt die umgekehrte These aufstellen. Die Art, wie Menschen inzwischen die Medien nutzen, zwingt die Medien zu immer gehaltloseren Zeitungen, Hörfunkwellen und Fernsehprogrammen. Das heißt, das Publikum zwingt die Medien, sich selbst zu verdummen. Jetzt ein bisschen provokant, aber ehrlich gesagt, ja, ich sage das jetzt einfach mal so. Kann ja nachher mal darüber diskutieren. Nochmals, man kann das durchaus am Nutzungsverhalten sehen. Die Zeitungen schwinden, denen schwinden die Auflagen. Also es wird einfach weniger gemacht. Und man kann auch bei Hörfunkwellen immer wieder beobachten, wenn ein Programm unterhaltender wird, steigen auch die Hörerzahlen. Und beim Fernsehen ist es nicht anders. Wenn nach der Tagesschau nicht sperrige Polizsendungen laufen, sondern leichte Unterhaltung, dann stimmen die Quoten. Dann könnte man natürlich sagen, die Öffentlich-Rechtlichen müssten hier besser ihren Auftrag erfüllen und eben schwerere Kost vorsetzen. Nur so einfach ist es nicht, denn man muss sich ja vor denen rechtfertigen, die sagen, ich schaue nur die Privaten, weil die mir mehr Unterhaltung bieten. Auch diese Leute erwarten für ihre Beiträge ein Programm. Und ich kann nicht einfach sagen, naja, guckt halt was anderes. Die zahlen dafür, die wollen auch was haben und sie sollen sie auch kriegen. Deshalb muss man auch das senden. Man kann sich fragen, zu welchen Zeiten. Wobei man sagen muss, inzwischen gibt es Mediatheken. Die Platzierung im linearen Programm ist nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium. Und ganz ehrlich, ich sage es jetzt mal so offen, ich kann diesen Ruf nach mehr gehaltvollem Programm eigentlich nicht mehr hören. Denn es gibt gehaltvolle Programme. Und das auf x Kanälen. Es gibt Arte, Dreisat, Phoenix, Tagesschau 24, ZDF Neo, ZDF Info und so weiter. Da kann man rund um die Uhr Qualitätsfernsehen schauen. Das Problem besteht darin, dass je gehaltvoller das Programm ist, desto sicherer kann man davon ausgehen, dass die Quoten im kaum messbaren Bereich sind. Man kann es etwa so zusammenfassen. Alles, was geistig anstrengend ist, ist ein Quotenkiller. Dass eine Mehrheit wirklich mehr Qualität will, ist angesichts der Zahlen ein Witz. Anfang der 2000er Jahre war noch euphorisch von einer künftigen Informations-, ja Wissensgesellschaft die Rede. Man dachte, dass insbesondere durch das Internet so viel Information zur Verfügung steht, dass jeder Mensch immer besser informiert wäre. Daraus ist offenbar nichts geworden. Ich fürchte, es werden mehr Katzenvideos geklickt als wissenschaftliche Vorträge. Es gibt zwar tatsächlich eine Flut von Informationen und sicherlich wäre hierzulande jeder Mensch rein technisch in der Lage, sich zu informieren, wie das früher nie möglich gewesen wäre. Nur die Leute tun es offenbar nicht. Im Gegenteil, das Internet mit seinen sozialen Medien hat dazu geführt, sich von Information zu befreien. Die sogenannte Filterblase ist nichts anderes als ein Abschottungsmechanismus gegen Informationen, die den Leuten nicht mehr in ihr Weltbild passen. Wir sehen auch immer größere Erfolge bei Parteien, die möglichst einfache Lösungen anbieten, wie zum Beispiel Ausländer raus, dann wird es schon mal wieder werden. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die sich gegen Informationen wehren, die das eigene Weltbild erweitern und vielleicht in Frage stellen würden. Dagegen schottet die moderne Informationswelt ab. Außer, und das ist eine These, die ich hier aufstellen möchte, man bedient sich der vielgescholtenen Mainstream-Medien. Die haben ein breiteres Bild. An dieser Stelle kommen wir nochmal auf das zurück, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Wenn Menschen nach einfacheren Weltbildern streben und diese Weltbilder auch geliefert werden, mittels sozialer Medien, Parteien, wenn es also die Auswahl gibt zwischen den Berichten über das politische Gezänk, einer komplizierten Weltlage und andererseits ganz einfachen Erzählungen, wird offenbar eher die Einfachheit bevorzugt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Medien. Sie passen sich an. Denn ein Medium ohne Publikum ist keines mehr. Das Problem an Filterblasen ist, dass sie sich selbst immunisieren. Wenn man aber immer mehr vom Gleichen hört, führt das zur Bestätigung der eigenen Meinung. Die andere Meinung wird dadurch immer schwerer nachvollziehbar. Das kann schlimmstenfalls dazu führen, dass bestimmte Teile der Bevölkerung sich in eigenen Gedankenwelten vom Rest der Gesellschaft abkoppeln. Zum Beispiel die Gruppe der Reichsbürger. Danke.
Können wir die Diskussion bitte
nachvollziehen? Eine Presse, die Inhalte solcher Filterblasen in Frage stellt, wird dann automatisch zum Feind. Es gibt natürlich den ernstzunehmenden Einwand, dass es eine immer größere Konzentration auf dem Pressemarkt gibt. Das ist auch ein Resultat der sich verändernden Medienlandschaft. Wenn kleinere Zeitungen kaum mehr Geld erwirtschaften, werden sie zugemacht oder gehen in einer größeren Zeitung auf. Inzwischen gibt es Zeitungsnetzwerke, in denen verschiedene Blätter zusammengefasst sind. Bertelsmann ist nicht nur ein Buchclub, sondern weltweit einer der größten Medienkonzerne. RTL-Gruppe gehört mehrheitlich zu Bertelsmann, auch Grün und Jahr mit vielen Zeitschriften, Titeln gehört dazu und viele andere. Springer hat die Bild-Zeitung, die Welt und einige weitere Blätter. Unterhält aber auch Fernsehkanäle. Und natürlich hat der Springer-Konzern eine politische Haltung, was völlig legitim ist, aber man muss es wissen. Es kommt zu immer mehr Konzentration auf dem Medienmarkt und es ist nicht ungefährlich, wenn manche Konzerne fast übermächtig werden. Schauen wir zum Beispiel auf das Imperium von Rupert Murdoch, dem die Times und die Sun in London gehören, dem aber auch Fox News in Amerika gehört, viele Zeitungen in Australien und. Rupert Murdoch hat eine ganz klare politische Agenda und er versucht auch politisch aktiv auf die Verhältnisse in den USA einzuwirken. Wohlgemerkt, das ist natürlich legitim. Es ist nur die Frage, wann ist eine Markt und damit eine Medienmacht so groß, dass einzelne Medien zu einer Veränderung der politischen Landschaft führen können. Also zum Beispiel in den USA hat Amazon-Chef Bezos einfach mal die Washington Post gekauft. Es gibt auch hier Unternehmer, die halt mal eine Zeitung kaufen, wie der Berliner Verlag, also von einem Mann, der seine eigenen Journalisten denunziert. Das ist nicht ganz uninteressant. Also es gibt hier durchaus auch Entwicklungen auf dem privaten Markt. Ich hatte vorher eine Statistik gezeigt, dass es durchaus noch Vertrauen in die Medien gibt. Es gibt dafür auch durchaus Gründe, zumindest in Deutschland, gibt es noch eine Pressevielfalt, die ein differenziertes Bild der Welt möglich macht. Medien beobachten und kritisieren einander und vor allem gibt es eben, wie gesagt, Selbstregulierungsmechanismen. Es gibt den Deutschen Presserat, der darüber wacht, ob ethische Standards eingehalten werden. Aber wie soll man sich heute durch diesen Dschungel aus etablierten Medien, Social Media, Influencern durchkämpfen? Wie kann ich herausbekommen, auf was ich mich wirklich verlassen kann? Letztendlich ist die Antwort relativ einfach und sie klingt banal. Man sollte die Medien kennen, denen man vertraut. Die Antwort ist allerdings nicht so banal, wie sie klingt, denn es ist dem einzelnen Menschen nicht möglich, alles nachzuprüfen, was ihm an Informationen geboten wird. Die Welt ist einfach zu groß und zu komplex, um das Wissen zu haben, alles selbst beurteilen zu können. Das ist eine Binsenweisheit. Allerdings machen Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme daraus eine ganz andere Erzählung. Sie stellen den Wahrheitsbegriff an sich in Frage. Weil die Wahrheit manipuliert werde, müsse man sich seine eigene Wahrheit schaffen. Das ist dann im Zweifelsfall die eigene Filterblase und hier beginnt das Problem. Wird sich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz unser Begriff von Wahrheit verändern? Gibt es dann überhaupt noch so etwas wie Wahrheit, wenn der Manipulation Tür und Tor geöffnet werden? An diesem Punkt muss man sagen, die Verwendung künstlicher Intelligenz ist zunächst einmal nur ein anderer Weg, Inhalte zu generieren. Entscheidend ist, wer die KI füttert und mit welchen Informationen. Das heißt, letztlich stellt sich auch hier die Frage, ist die ursprüngliche Quelle seriös? Aber wie komme ich nun heraus, ob ich einer Zeitung, einem Sender, einem Blog und so weiter vertrauen kann? Ganz einfach, man muss kontinuierlich die Berichterstattung verfolgen, man muss vergleichen, wie unterschiedliche Medien über das gleiche Thema berichten, schlicht, man muss sich eine Medienkompetenz erarbeiten. Das ist schlicht auch die Bringschuld eines jeden Menschen in einer lebendigen Demokratie. Solange es noch eine Freiheit der Medien gibt, hängt es vom Publikum ab, welche Medien es hat. Ob sie immer populistischer werden, ob sie niveauloser werden, ob die seriösen Medien noch genug Geld bekommen, auch weiterhin seriösen Journalismus zu betreiben, hängt auch davon ab, ob die Menschen dafür bereit sind, Geld zu bezahlen. Es ist die Entscheidung des Einzelnen, ob er lieber ein Netflix-Abo oder den Online-Zugang zu einer Tageszeitung hat. Ob man sich lieber unterhalten lässt oder sich doch die Mühe macht, einen komplizierten Artikel zu lesen, der einen vielleicht nicht unmittelbar interessiert, aber einen vielleicht interessieren sollte. Es liegt also nicht zuletzt an Ihnen, welche Medien es gibt und welche Stellung Sie in unserer Gesellschaft haben. Danke.
Harald Kirchner, herzlichen Dank für diese Einblicke. Vielleicht eine kleine ergänzende Anekdote. In dem ersten deutschen Science Fiction, 1897 geschrieben, von Kurt Laßwitz auf zwei Planeten, da gibt es auf dem Mars eine technisch und auch kulturell viel höher stehende Zivilisation, eine Demokratie. Und dort hat jeder Bürger die Pflicht, sich täglich mindestens zwei Zeitungen gegenteiliger Ansicht anzuschauen und zu lesen. Tut er das nicht, verliert er irgendwann seine demokratischen Bürgerrechte. Das wäre so auch nicht richtig, weil Sie haben natürlich in der Demokratie auch das Recht, sich nicht zu informieren. Ja? Ob Sie damit aber den demokratischen Bürgerpflichten gerecht werden, ist eine andere Frage. Aber gut, meine Frage wäre eigentlich folgende. Wenn, wie wir gelernt haben, der Nachrichtenwert sich an erster Stelle speist aus dem allgemeinen Interesse, was machen wir denn, wenn wir keine allgemeinen Interessen mehr finden?
Dann hat sich das Problem einer freien Presse erledigt.
Genau. Ja. Also das ist, darin sehe ich zum Beispiel ein großes Problem, ja, wenn wir zu sehr uns in unseren Interessen vereinzeln und isolieren und nicht mehr an das Gemeinwesen auch mitdenken, dann wird es schwierig für die Diskussion. Aber die Diskussion soll ja in Ihre Richtung gehen. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Ja, hier habe ich was, dann da. Also Sie zuerst, bitte. Also ich versuche das kurz zusammenzufassen, damit wir Ihre Frage, das ist der Nachteil, wenn Sie relativ lang reden, das habe ich nicht auf dem Band und dann weiß man nicht mehr, worauf Herr Kirchner geantwortet hat und dann wird der Podcast zumindest an der Stelle einfach nicht mehr nachvollziehbar. Deswegen dränge ich immer ein bisschen auf Knappheit in der Frage. Also ich versuche es mal. Sie sprechen bestimmte Themen an, infolge der Pandemie seien bestimmte Verträge nicht diskutiert worden in den öffentlich-rechtlichen Medien. Warum ist das nicht der Fall?
Also auf diese Frage kann ich schlicht keine Antwort geben, weil ich nicht weiß, über was alles berichtet wird und was nicht. Das ist schlicht nicht möglich. Ich kann als einzelner Journalist, der ich im Übrigen auch in der Covid-Berichterstattung nicht an vorderster Front war, über einzelne Verträge, von denen ich jetzt nichts gehöre, also die mir jetzt nicht präsent sind, keine Aussage treffen. Ich kann aber schon die Aussage, ja, klar, aber ich kann, nein, das ist auch in der Talkshow, man kommt mit irgendeinem Faktum, das man irgendwo her hat, das stellt man ran, damit kann man jeden für dumm verkaufen, weil jeder hat jedes kleine Faktum, jeden Vertrag auf der Pfanne. Und dann kann man natürlich eine Diskussion abwürgen, indem man sagt, nur dieses eine Ding und warum ist es nicht da gewesen? Ich kann Ihnen nur entgegnen, über dieses Thema Covid ist rauf und runter berichtet worden. In allen Facetten. Es gab alle möglichen nach Aufklärungsgeschichten. Tagesschau hat Riesenblogs gemacht. Was Sie, Entschuldigung, es betrifft Sie schon. Ich sagte Ihnen, ich kann zu diesen einzelnen Studien nichts sagen, weil in dieser Berichterstattung.
Sie sprachen von Verträgen, aber ich möchte das wirklich also nicht auf diese Ebene ziehen. Ich glaube, entschuldigen, würden Sie mich bitte ausreden lassen? Das wäre sehr nett. Ja, ich finde die Art des Umgangs gerade nicht demgemäß, was wir hier normalerweise haben. Ich kenne Sie leider nicht, Sie sind, glaube ich, heute Abend das erste Mal da, vielleicht kennen Sie nicht die Art, wie wir hier diskutieren normalerweise. Und das ist eine akademische, wissenschaftliche Veranstaltung und da möchte ich gern, dass wir es nicht ins Emotionale abgleiten lassen. Ja? Gemacht. Also, Herr Kirchner hat gesagt, dass er von den Details, die Sie angesprochen haben, keine Kenntnis hat und dass er in dieser Form der Berichterstattung auch an den Themen nicht dran war. Was soll er Ihnen denn sonst sagen? Wenn das nicht war, gut, dann könnten Sie vielleicht beim SWR anregen, künftig soll Herr Kirchner darüber berichten. Dann haben Sie einen direkten Ansprechpartner. Aber er ist an der Stelle nicht da und dann kann er dazu auch nicht in der Sache im Detail antworten. Das war eine sehr klare und verständliche und rationale Antwort, die er gegeben hat. Ich finde nicht, dass man sich darüber jetzt beklagen muss. Aber ich würde jetzt anderen Leuten auch die Gelegenheit geben, sich zu äußern. Sie haben sich gemeldet, danach Sie. Bitteschön. Können Sie bitte Ihre Frage jetzt sagen?
Konnte ich jetzt nicht.
Entschuldigen Sie, es hat keinen Sinn, mit wirklich hochdetaillierten Fragen zu kommen. Ich würde gerne, auch im Interesse der Studenten, für die diese Veranstaltung gemacht ist übrigens, ja, die womöglich noch nicht ganz so viel sich beschäftigt haben mit solchen Themen wie Sie, möchte ich gerne, dass wir grundsätzlich das, was Herr Kirchner uns heute vorgetragen hat, nochmal zuerst mit Wissensfragen versehen, aber nicht in bestimmte Hyperdetails hineinkommen. Das hilft nichts. Wenn Sie sich über diese Dinge, die Ihnen ans Herz gewachsen sind, offensichtlich beklagen wollen, ist Herr Kirchner sicherlich nicht der richtige Mann. Also Ihre Frage war, wo ist der kritische Investigativjournalismus, der anders unterwegs ist als das, was Sie bisher bei den öffentlich-rechtlichen Medien wahrnehmen? Ist das Ihre Frage? Dann könnte Herr Kirchner darauf antworten. Ich versuche mal, Ihre Frage ein bisschen zuzuspitzen und zu klären. Ja? Wird geprüft, ob das, was bei einer Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums geäußert wird, wirklich den Fakten entspricht oder nicht? Ja? Das wäre eine Frage, auf die Herr Kirchner womöglich als Journalist antworten kann. Also, probieren wir es mal damit.
Es ist vollkommen üblich, wenn man in politischen Berichterstattung ist, alle zu Wort kommen zu lassen. Entschuldigung, es ist völlig normal, wenn ich einen SPD-Politiker habe, dass die Opposition zu Wort kommt. Und zwar alle. Sie sehen auch O-Töne der AfD. Ja, also es ist durchaus alles da. Es ist üblich. Ich könnte als Reporter nicht in den Landtag zurückkehren, wenn ich am Vorabend eine Regierungspressekonferenz habe und dann O-Ton des Ministers oder des Ministerpräsidenten und am nächsten Tag und keinen O-Ton der Opposition drin gehabt hätte. Das geht nicht, das wird auch nicht gemacht. Manchmal hat man es gibt einen Beitrag, in dem das dargestellt wird und einen zweiten Beitrag, in dem die anderen Meinungen zusammengefasst sind. Also es muss nicht immer in einem Beitrag sein, aber in einer Sendung, in der eine politische Position vorgestellt wird, kenne ich es nicht anders, dass nicht auch die andere dargestellt wird. Das ist Standard. Das gehört zu den normalen Standards journalistischer Berichterstattung und die werden eingehalten. Ich wäre mir nicht bewusst, dass es irgendwo einen Fall gegeben hätte, wo das nicht stattgefunden hätte. Es kommt nicht jede Meinung zu Wort.
immer?
Das geht nicht, weil Zeit ist beschränkt. Es gibt auch manche Meinungen. Man muss auch auswählen, welche Meinungen sind zum Beispiel einigermaßen repräsentativ. Man war auch bei Querdenker-Demos. Man hat die Leute interviewt. Die wollten nur meistens keine Interviews geben, weil es Lügenpresse hieß. Es gibt diese Unterdrückung dieser Meinungen, die es da gibt, die gibt es nicht. Sie finden sie. Und wenn sie sie nicht finden, frage ich mich, was für Meinungen das sind. Weil ich kenne kein Presseorgan, das irgendwelche Dinge komplett ausschließt. Man kann sich darüber streiten, ob der Fokus immer richtig liegt, ob zu viel über dies oder jenes. Da kann man sich streiten. Wir haben uns auch immer gestritten, was gehört rein oder nicht. Aber die Standards, dass beide Seiten vorkommen, Regierung und Opposition, die werden eingehalten.
Wir hatten da hinten eine Frage, bitte. Also Sie fragen, wie Herr Kirchner zu Medienplattformen wie Twitter steht, bei denen es keine redaktionelle Betreuung und Vorauswahl und so weiter gibt.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil diese sozialen Plattformen haben natürlich Reichweiten, die konventionelle Medien teilweise bei Weitem übersteigen. Insofern würden Sie die Kriterien, nach denen zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg ein Massenmedium beschrieben worden ist, voll erfüllen. Das heißt, die hätten die gar nicht sozusagen, man hätte einen Staatsvertrag beziehungsweise im Sinne eines Presserechts arbeiten müssen. Das wären Presseorgane. So ist es aber nicht. Gerade elektronische Medien sind bei uns eigentlich, müssen über Staatsverträge beziehungsweise über Lizenzen, die eben gegeben werden, verfasst sein. Das ist bei sozialen Medien, die international aufgestellt sind, nicht der Fall. Da gibt es diese Kontrolle überhaupt nicht. Ist auch ganz... Ich würde es trennen, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Meinungsfreiheit besteht sowieso. Wir haben jetzt gerade durch die Social-Media-Kanäle natürlich die Möglichkeit, dass jeder seine Meinung kundtun kann. Früher war das ja viel, viel schwieriger. Da konnte man einen Leserbrief an irgendjemanden schreiben und er druckt ihn ab oder auch nicht. Das ist heute ganz anders. Sie haben die Möglichkeit, Meinungen zu äußern in einer Breite und vor allem in einer Reichweite, wie es sie zuvor nie gegeben hat. Ich finde das wirklich auch gut, dass es das gibt. Nur man muss natürlich sehen, wo wird sowas auch gefährlich, wo gewinnt es Eigendynamiken. Da sind wir auch noch in einem Lernprozess. Die Zeit der sozialen Medien ist eine sehr kurze.
Wenn Herr Kirchner noch redet und Sie dann dazwischen reden, höre ich gar nichts und kann es auch nicht mehr mit aufnehmen. Also eine Nachfrage noch und dann sind wir aber durch.
Sind Sie der Meinung, dass das möglich ist, dass diese staatlich
gelenkt wird? Also sollen solche sozialen Medien staatlich gelenkt werden, war jetzt die Frage.
Also ich bin um Gottes Willen gegen jede staatliche Lenkung von Medien. Das wäre fatal, weil dann hätte man Staatsmedien und das ist eigentlich einer gesunden Demokratie abträglich. Ich finde das hochproblematisch. Deshalb gibt es ja freie Medien, die privatwirtschaftlich organisiert sind, beziehungsweise öffentlich-rechtlich, also nicht unter staatlicher Kontrolle. Würde man soziale Medien unter staatliche Kontrolle stellen, würden sie ihren Charakter völlig verändern. Ja? Also das wäre, ich meine, totalitäre Staaten überwachen so etwas. Es wäre völlig fatal, wenn Medien staatlich gelenkt werden. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Das haben sie in Diktaturen.
So, vielleicht hätten wir, höre ich da jemanden?
Da ist noch ein Herr
dahin. Ah, zwei, drei, Moment. Jetzt gebe ich mal der Jugend den Vorrang. Ach. Tut mir leid, aber ja, jetzt nehmen Sie. Also, die Frage, die gestellt wurde, ist, wie Herr Kirchner es sich erklärt, und ich glaube, das muss ich mich dann ja wahrscheinlich auch fragen, dass manche Leute, die heute zum Teil, also ehemalige Mitarbeiter von ARD und ZDF-Anstalten, die heute zum Teil als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden, größere Seele füllen als diesen. Ich könnte jetzt salopp sagen, woher wollen Sie denn wissen, wie voll es wäre, wenn der Saal größer wäre? Aber
das ist ganz ein, also sagen wir mal so, mein Medium ist nicht der Vortrag. Das ist für mich, mein Medium ist das Fernsehen. Und ich glaube, die Tagesschau hat tagtäglich viel, viel mehr Zuschauer, als Herr Jepsen das je haben wird. Also man muss schon Dinge miteinander vergleichen, die auch vergleichbar sind. Und zwar ein Massenmedium, wie das zum Beispiel ein sozialer Kanal ist, hat natürlich gewisse Gefolgschaften, ein linearer Sender auch. Das ist vergleichbar. Ich habe ja vorher auch beschrieben, dass im Prinzip soziale Netzwerke Reichweiten haben, wie sie klassische elektronische Medien haben. Insofern ist der Vergleich mit dem klassischen elektronischen Medien zu vergleichen, aber nicht mit einem Vortrag.
Unsere Zeit ist eigentlich um. Also, es gibt viele Beispiele. Sie wissen ja noch nicht, was Herr Kirchner oder gar ich tun werden, wenn uns mal das Publikum dank Ruhestand fehlt. Da werden wir womöglich ganz schlimme Dinge tun. Wenn Sie was ganz Schlimmes tun wollen, dann kommen Sie doch nächste Woche wieder hierher. Da haben wir mal statt eines Sachvortrags eine künstlerische Darbietung. Da wird das Sprecherensemble der Akademie für gesprochenes Wort Sprechkunst vortragen. Wenn Sie das noch nicht erlebt haben, gönnen Sie sich's. Es ist ungeheuer spannend, wie die Leute mit Texten, mit literarischen Werken umgehen. Das ist sehr, sehr spannend und häufig auch sehr amüsant. Der Titel ist Von Branntwein toll und Finsternissen. Ein Balladenflug zwischen Himmel und Erde. Nun gut, bis dahin fliegen Sie möglichst nicht zu weit in den Himmel und bleiben auf der Erde. Wir sehen uns womöglich nächste Woche. Herzlichen Dank, Wiederschauen. Und Harald Kirchner natürlich herzlichen Dank für den Vortrag.
Danke Ihnen.